Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute hören wir Die größte Show auf Erden von Kim Hee-sun aus dem Jahr 2020. Im 19. Jahrhundert schrieb H.G. Wells das Buch »Der Krieg der Welten«. Inspiriert von seinen dunklen Albträumen über bösartige und furchteinflößende Aliens, die grüne Laser aus ihren Augen schießen und Jagd auf Menschen machen. 1933 rannten in New Jersey die Leute, die das Hörspiel »Der Krieg der Welten« hörten und für real hielten, schreiend auf die Straße. Vor allem war Wells düstere Angst vor einer Invasion von Außerirdischen und der Zerstörung der Welt nicht auf das Reich der Vorstellungskraft beschränkt. Zum Höhepunkt des Kalten Krieges in den 1960er Jahren materialisierte sich diese Angst in den Vereinigten Staaten in Form eines Buches. Das Buch mit dem grandiosen Titel »The Firefighters' Code of Conduct During Disasters« wurde unter der Leitung der Nationalen Sicherheitsbehörde an Schulen, Behörden und Feuerwachen in den gesamten Vereinigten Staaten verteilt. Das interessanteste Kapitel des Buches war Kapitel 5 ab Seite 47, wie man auf Angriffe fliegender Untertassen reagiert. Viele Jahre später wurde in der Stadt W, in einer östlichen Bergregion Koreas, ein UFO gesichtet. Diese Sichtung wurde der Vereinigung pensionierter Feuerwehrleute an der US-amerikanischen Ostküste als Eilmeldung mitgeteilt. Senden wir Ihnen unseren Verhaltenskodex für Feuerwehrleute bei Katastrophen. Der enthält Anweisungen, wie man auf UFO-Angriffe reagiert. Die alten Feuerwehrleute durchsuchten ihre Bücher und fanden 7 Exemplare, die sie auf dem Seeweg nach Korea schickten, anstatt mit teurer Luftpost. Kim Hun-sok, damals 31 Jahre alt, das erste Mal auf ein UFO gestoßen, während seiner Vorbereitung auf die Prüfung für Regierungsangestellte der Stufe 9. An diesem Nachmittag aß ich Bechernudeln im Minimarkt neben der Bibliothek, als ich einen lauten Knall hörte. Dann hörte ich die Durchsage aus dem Lautsprecher der Bibliothek. »Ein nicht identifiziertes Raumschiff ist über der Stadt aufgetaucht. Unterbrechen Sie Ihre gegenwärtige Tätigkeit und suchen Sie sofort den Luftschutzbunker auf.« Als ich der Anweisung folgte und den dunklen, feuchten Keller betrat, überkam mich eine Welle der Angst. Ich zückte mein Handy, nur um festzustellen, dass kein Empfang da war. Ich versuchte mich zu erinnern, wie viele Packungen Ramyeon ich noch zu Hause hatte. Nie hatte ich es so bereut, nicht mehr Butangasdosen gekauft zu haben. »Das UFO scheint ungefährlich. Sie können aus dem Schutzraum kommen und Ihre Alltagsaktivitäten wieder aufnehmen«, hieß es aus dem Lautsprecher. Als ich die schweren Stahltüren des Schutzraums öffnete, flatterten Blütenblätter in allen Farben im hellen Licht herunter. Ich blickte auf und sah eine riesige fliegende Untertasse über der Stadt schweben. Da wurde mir klar, dass das, was ich für Blütenblätter hielt, tatsächlich Konfetti waren, die vom Himmel herabregneten. Das UFO überschüttete die Stadt 10 Tage lang mit Konfetti. Die Aliens in der fliegenden Untertasse schienen nicht daran interessiert zu sein, Menschen für Vivisektionen zu jagen oder zu entführen. Die Leute hatten unterschiedliche Meinungen darüber, warum ausgerechnet über einer kleinen Stadt in Gangwon-do in Korea ein UFO aufgetaucht war. Die Stadt W ist ein militärstrategischer Punkt, an dem sich das Feldkommando und das Unterstützungskommando der südkoreanischen Streitkräfte befinden. Es ist kein Zufall, dass das UFO diese Stadt ausgewählt hat. Wir dürfen uns von seinem scheinbar friedlichen Gebaren nicht täuschen lassen, sagte ein Militärfachmann. Ungeachtet dessen streuten die Außerirdischen weiterhin Konfetti. Die sonst ruhige Stadt W wurde durch das UFO zu einer weltweiten Sensation. Aber die Einwohner nahmen das Ereignis durchaus mit Gelassenheit auf. Kim Kun-sok, damals 24, begegnete dem UFO, als er nach dem Militärdienst wieder zur Schule gehen wollte. In den ersten Tagen ging ich gut gelaunt meinem Nebenjob nach. Ich vergaß sogar für eine Weile, wie ich meine Studiengebühren bezahlen sollte, wenn ich wieder in die Schule zurückkehrte. Das Erste, was ich am Morgen tat, war, das Fenster zu öffnen, um zu sehen, ob die runde Untertasse noch am Himmel stand. Die Straßen waren mit dem Konfetti bedeckt, das sie heruntergeworfen hatten, wie Blütenblätter. Mein Vater war wohl der Einzige in der Familie, der sich über das aufregende Ereignis beschwerte. Er war Arbeiter bei der Straßenreinigung und musste Tag und Nacht das Konfetti auffegen. Aber er war ohnehin gereizt, denn kurz zuvor waren die Straßensanierer, früher Angestellte der Stadtverwaltung, aufgrund von Budgetkürzungen zu Vertragsreinigern eines privaten Auftragnehmers gemacht worden. Dann, eines Morgens, passierte es. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood. Ich wachte von einem ohrenbetäubenden Krach vor dem Fenster auf. Johnny B. Good von Chuck Berry. Mein Vater, der anfangs genervt war, bekam allmählich gute Laune. Er sagte, als er klein war, sei jeden Morgen solche Musik gespielt worden. Chuck Berrys Johnny B. Good war einer der Songs, die auf der goldenen Schallplatte enthalten waren, die auf die 1977 ins All gestartete NASA-Sonde Voyager 2 geladen wurde. Dies veranlasste einige Wissenschaftler zu der Überlegung, dass die Außerirdischen diese Raumsonde getroffen hatten und nun mit dem Song zur Erde gekommen seien. Während einige Philosophen behaupteten, dass dies alles nur ein großer Zufall sei. Ein paar Verschwörungstheoretiker meinten, die ganze Sache sei eine Lüge, die von den Bürokraten der Stadt W aufrechterhalten wurde, um dem Slogan »Eine lebendige Stadt« gerecht zu werden. Unabhängig davon stimmte es allerdings, dass die Stimmung der Stadt sich mit der Musik änderte. Die Leute standen früh auf, um den Tag in guter Laune zu beginnen, und gingen dann abends früh erschöpft ins Bett. Der nächtliche Stromverbrauch ging merklich zurück, und Verbrechen, die nachts im Vergnügungsviertel begangen wurden, wurden ebenfalls weniger. In weniger als 20 Tagen seit seiner Ankunft war das UFO zu einer ganz alltäglichen Erscheinung geworden. Park Sang-man, damals 48, begegnete dem UFO, als er Manager des Straßenreinigungsunternehmens Uri Environment war. Als Herr Kim und ein paar Straßenreiniger eines Tages in mein Büro kamen, spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Sie konfrontierten mich mit ein paar Gerüchten. Sie hätten gehört, dass die Aliens bald von der fliegenden Untertasse herunterkommen würden und als Gegenleistung dafür, dass die Stadt die außerirdischen Flüchtlinge aufnahm, würden sie mit niederen Arbeiten wie Straßenreinigung beauftragt, was eine massive Entlassung der menschlichen Sanitärarbeiter des Unternehmens zur Folge hätte. Auch ich hatte von einem solchen Gerücht gehört, aber diese Geheiminformationen waren über meiner Gehaltsstufe. Glücklicherweise hatte das Unternehmen bereits ein Verfahren für den Umgang mit solchen Beschwerden eingerichtet. Wie im Handbuch angegeben, antwortete ich also, dass ich noch nie davon gehört hätte, dass Außerirdische als Straßenreiniger eingestellt würden, und versicherte, selbst wenn das Gerücht wahr wäre, würde so etwas wie eine Massenentlassung niemals stattfinden. Die Stadt bestritt sofort, dass Außerirdische unter Vertrag genommen würden, um für die Stadt zu arbeiten, aber eine Kopie des Vertrags kursierte bereits im Internet. Und es wurde gemunkelt, dass eine geschlossene Schule außerhalb der Stadt in einen Schlafsaal für die Aliens umgewandelt werden sollte. Einige behaupteten sogar, die Außerirdischen gesehen zu haben, wie sie mitten in der Stadt vom Raumschiff herunterkamen und bereits in verschiedenen manuellen Jobs zu arbeiten begönnen. Es war schwer zu erkennen, weil es zu dunkel war, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie grün waren. Meine Nase war ein wenig verstopft, aber ich bin mir sicher, dass sie sehr stark gestunken haben. Jedenfalls sahen sie bösartig und dreckig aus. Ein Haufen, dem ich nie wieder begegnen möchte, rief jemand. Vor dem Rathaus fanden Anti-Alien-Proteste statt und die Bürger begannen, ihre Abneigung gegen die Außerirdischen zum Ausdruck zu bringen. Hunsock, wach auf! Es ist schon nach 9!
Nein, ist es nicht. Ich habe das Lied noch nicht gehört.
Ja, das ist ja das Seltsame. Ich habe das Lied auch nicht gehört. Ungefähr einen Monat, nachdem das UFO zum ersten Mal über der Stadt aufgetaucht war, verschwand es spurlos. Als der Bürgermeister den Abflug der fliegenden Untertasse offiziell verkündete, seufzten die Stadtbewohner. Von Jubelstimmung keine Spur. Die Nachricht vom Abflug der fliegenden Untertasse wurde nur in Ausschnitten in den Abendnachrichten behandelt. Dies war nicht allzu verwunderlich, da das Raumschiff ja verschwunden war, ohne irgendwelche Probleme zu verursachen. Der Nachrichtensprecher fuhr mit den Nachrichten zur Eurozone und den Arbeitslosenquoten fort und schloss mit der Prognose des kältesten Winterwetters in diesem Jahr. In der Stadt W. wurde es wieder ruhig. Das Paket der pensionierten US-Soldaten traf wenige Tage später im Rathaus ein. Als der Rathausmitarbeiter, der das Paket öffnete, nur verstaubte Bücher darin vorfand, war er enttäuscht und schickte die Bücher an die Stadtbibliothek. Die dortigen Bibliothekare stellten die Bücher angesichts der darin enthaltenen Zeichnungen von Außerirdischen und fliegenden Untertassen in die Abteilung für englische Kinderbücher. Viele Monate vergingen. Ein Amateurhistoriker, der Aufzeichnungen über den Vorfall mit der fliegenden Untertasse zusammenstellte, fand ein Buch mit eingerissenem Einband und einem zwischen den Seiten steckenden Brief. Auf dem Brief stand: Vor langer Zeit haben wir ein Buch darüber veröffentlicht, wie man auf die Angriffe schrecklicher Wesen aus dem Weltraum reagiert. Wir hoffen aufrichtig, dass dieses Buch für Sie hilfreich sein wird. Der Historiker nahm die Kopie des Briefes in seine Dokumente auf. Seit einigen Jahren schon befragte der Amateurhistoriker Bürger aus allen Gesellschaftsschichten, die Zeugen der fliegenden Untertasse waren. Aber seine Arbeit könnte unnötig und bedeutungslos gewesen sein. weil eine zunehmende Zahl von Wissenschaftlern Studien veröffentlicht, in denen argumentiert wird, dass der Zwischenfall mit der fliegenden Untertasse in der Stadt W. möglicherweise eine Fälschung gewesen sein könnte. Akademische Kreise haben W. bereits auf die Liste der tragischen und absurden historischen Ereignisse gesetzt und behaupten, die Stadtbewohner seien kollektiv hypnotisiert worden. Den Aufzeichnungen des namenlosen Historikers nach zu urteilen aber, schienen all diese Ereignisse wirklich stattgefunden zu haben. Wie auch immer, der Historiker beendete seine Interviews und schloss die Akte, nachdem er ganz am Ende des letzten Kapitels noch einen Kommentar geschrieben hatte. Wenn die fliegende Untertasse, die über W. aufgetaucht ist, einen Angriff gestartet hätte und wenn so etwas wie ein Weltraumkrieg stattgefunden hätte, hätte man sich an diesen Vorfall ganz anders erinnern können. Glücklicherweise oder vielleicht unglücklicherweise verschwand die fliegende Untertasse. Still und leise, und die Stadt kehrte in ihre friedliche Existenz zurück. Wie alle gewöhnlichen Dinge wurde die Vergangenheit vergessen, und die Erfahrungen der Menschen wurden zur Fiktion. Schließlich war nichts passiert. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.